SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Bombenanschläge auf die Polizei, Schüsse aufs US-Konsulat. Die Türkei im Visier von Extremisten. Selbsttötungen in Schweizer Untersuchungshaft. Für Fachleute besteht Handlungsbedarf.
Die Haftbedingungen in Untersuchungshaft sind im Vergleich in der Schweiz außerordentlich streng.
Widerstand gegen Bundesbern. Warum Winterthur im neuen Schuljahr noch einmal mehr Zivildienstler in die Schulzimmer holt. Um 13 Uhr selbstgemacht und zwar gerade ein ganzes Ökodorf weit hinten im Matschatal.
Niemand hat da oben gewohnt. Und wir wohnen jetzt seit über 22 Jahren an einem Ort, wo sonst wahrscheinlich verfallen wäre.
Künstler, Lebenskünstler Ulrico Stermani über das einfache Leben und alternative Lebensformen um eins bei uns. Ein Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Christoph Studer. Sie haben die Nachrichten.
Bei einer Serie von Anschlägen sind in der Türkei mehrere Menschen getötet worden. Unter den Opfern befinden sich Polizisten und Militärangehörige sowie zwei mutmaßliche Attentäter. Drei Anschläge ereigneten sich demnach in der Metropole Istanbul. Dort gab es eine Schießerei vor dem US-Konsulat sowie zwei Angriffe auf einen Polizeiposten. Dabei sind laut Medienberichten mindestens drei Menschen getötet worden. Anschläge werden zudem aus den Kurdengebieten im Südosten der Türkei gemeldet. Bei einem Bombenanschlag kamen vier Polizisten ums Leben. Zudem starb ein Soldat, nachdem Unbekannte einen Militärhelikopter beschossen hatten. In Deutschland werden die Ermittlungen gegen die Blogger von Netzpolitik.org wegen des Verdachts auf Landesverrat eingestellt. Das teilte die deutsche Bundesanwaltschaft mit. Die betroffenen Journalisten hatten über Pläne berichtet, wonach der deutsche Inlandgeheimdienst Online-Netzwerke stärker überwachen wolle. Die oberste deutsche Anklagebehörde gehe davon aus, dass es sich bei den Dokumenten, die veröffentlicht wurden, nicht um Staatsgeheimnisse handle, heisst es in einer Mitteilung. Das Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats war vielfach als Angriff auf die Pressefreiheit kritisiert worden. Im Zug der Affäre war letzte Woche Generalbundesanwalt Harald Range entlassen worden. In der Schweiz ist der durchschnittliche Alkoholkonsum auch 2014 weiter zurückgegangen. Laut der Eidgenössischen Alkoholverwaltung wurden pro Person im Schnitt 8,1 Liter reinen Alkohols getrunken. Zum Vergleich, vor 20 Jahren waren es noch fast 1,5 Liter mehr. Während der Bierkonsum stabil blieb, wurden insbesondere weniger Rotweine und auch weniger Spirituosen getrunken. Viele Schweizer Flüsse und Seen haben zurzeit ungewöhnlich wenig Wasser. Die Fließwassermenge in Aare, Reuss und Rhein beispielsweise sei deutlich geringer als in anderen Jahren, schreibt das Bundesamt für Umwelt, BAFU. Das hat auch Folgen für die Rheinschifffahrt. Zwischen Stein am Rhein und Diessenhofen müssen die Passagiere auf Ersatzbusse umsteigen. Auch in den Seen im Mittelland sei der Wasserstand tiefer als zu dieser Jahreszeit üblich und die Pegel dürften in den nächsten Tagen wegen der anhaltenden Trockenheit weiter sinken. Ganz anders sehe es bei Gewässern aus, die von schmelzenden Gletschern gespiesen werden. So fließe im Wallis in manchem Fluss oder Bach mehr Wasser als gewöhnlich. In den USA sind bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei in der Stadt Ferguson Schüsse gefallen. Dies nach einer Kundgebung für einen schwarzen Jugendlichen, der vor einem Jahr von einem Polizisten erschossen worden war. Die Polizei bestätigte, dass auf Beamte geschossen worden sei. Einer der Schützen sei dann durch einen Polizeischuss schwer verletzt worden. Die Kundgebung war zunächst ruhig verlaufen, später nahmen die Spannungen jedoch zu, mindestens ein Geschäft wurde geplündert. In Pakistan sorgte ein großer Fall von Kinderpornografie für landesweite Schlagzeilen. Laut Medienberichten sollen in einem Dorf bis zu 300 Kinder missbraucht und dabei gefilmt worden sein. Die Polizei habe 7 Männer festgenommen, nach weiteren Tatverdächtigen werde gefahndet. Laut pakistanischen Medienberichten fanden die Missbrauchsfälle in der Provinz Punjab statt. Die Bevölkerung hat schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben. Diese tue zu wenig, um die Missbrauchsfälle aufzuklären. Am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 7 Personen verletzt worden. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sprach ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums gar von 4 Toten und 17 Verletzten. Gemäß bisherigen Erkenntnissen hatte der Attentäter bei einer Zufahrt zum Flughafenareal eine Autobombe gezündet. Das Wetter am Nachmittag und auch morgen Dienstag scheint zeitweise die Sonne. Besonders heute gibt es stellenweise auch Schauer und Gewitter. Die Temperatur bei schwülwarmen 23 bis 27 Grad. Im Süden ist es vor allem morgen ziemlich sonnig bei rund 30 Grad.
Die Türkei ist also in der Nacht von mehreren Anschlägen erschüttert worden. Ziele waren eine Polizeistation, das US-Konsulat in Istanbul und Kurdengebiete im Südosten der Türkei. Es gab mehrere Tote und Verletzte. Obschon die liberale Opposition zuvor erneut für Frieden appelliert hatte, stehen die Zeichen in der Türkei auf Eskalation. Was sagt eigentlich die Bevölkerung dazu? Die Mehrheit schweigt und schüttelt den Kopf. Es herrscht eine Stimmung aus Ratlosigkeit, Angst und Hoffnungslosigkeit. Unsere Mitarbeiterin Luise Sammann mit Stimmen aus dem Zentrum Istanbuls.
Yani hangi Türk insanı kendini hisseder ki bu konuda? Benim bu süreçte izlediği yol haritası biraz sıkıntılı. Politik yollardan daha net kesin çözümler alınabilir.
Welcher Türke kann in diesen Tagen schon etwas Positives sagen? Klar ist, wir brauchen eine politische Lösung. Hinter uns liegen 40 Jahre Gewalt mit unzähligen Opfern. Der militärische Weg bringt also offensichtlich nichts. Ich sehe wirklich schwarz für unsere Zukunft.
Türk insanı hiçbir toprağına, hiçbir kurda yedirmez yani. Ve bitecektir, buna emin olun.
Ya işte bunlar hükümetin kullanmamasına bağlıyorum ben. Ya ortada tamamen bir kaos yaratılıyor.
Ich glaube, das alles passiert, weil die Parteien immer noch keine neue Regierung bilden konnten. Da wird extra Chaos kreiert, das ist doch offensichtlich. Monatelang war es ruhig, aber jetzt plötzlich, wo mögliche Neuwahlen anstehen, da passiert das alles. Für mich gleicht das einer Art Wahlkampf.
Tam ülkeyi erken seçime götürürkenki çıkan olaylar, yani tamamen seçim hazırlıkları diye düşünüyorum.
Bu da tamamen siyasi, kaybedilen Kürt oyları meselesiyle alakalı taviz verdiği için AKP hükümeti.
Das, was hier passiert, ist nichts als politisches Kalkül. Erdogan und die regierende AKP sind in den letzten Jahren auf die Kurden zugegangen. Und nun tun sie plötzlich so, als hätte es diese Verhandlungen nie gegeben. Damit wollen sie nationalistische Wähler auf ihre Seite kriegen. Es ist ein politisches Spiel. Denn welches Thema ist für die Nationalisten in diesem Land entscheidend? Ein hartes Vorgehen gegen die Kurden.
Stimmen aus Istanbul. Und bei mir im Studio ist nun Irene Meyer von der SRF-Ausländerredaktion. Sehen wir uns doch mal das Ganze ein bisschen genauer an. Haben denn die Anschläge in Istanbul und jene im Südosten der Türkei irgendeinen Zusammenhang mit der Offensive der türkischen Armee gegen die kurdische PKK?
Davon muss man ausgehen, denn es ist Krieg in der Türkei und die Lage eskaliert von jeden Tag mehr. Die kurdische Arbeiterpartei PKK hat sich schon mehrfach dazu bekannt, Polizisten anzugreifen. Und jetzt hören wir auch schon die ersten Spekulationen, die sagen, dass auch die PKK hinter den Anschlägen in Istanbul stecken könnte. Allerdings ist die Sache nicht ganz so einfach, so klar. Es gibt auch andere mögliche Täter, unter ihnen zum Beispiel die Terrormiliz des sogenannten Islamischen Staates IS.
Und warum diese Miliz? Was hat die für Absichten, Ziele?
Wir müssen sehen, der türkische Staat, die türkische Regierung führt einen Zwei-Fronten-Krieg im Moment. Einmal einen sehr, sehr heftigen gegen die kurdische PKK und dann einen weniger entschlossenen gegen die IS-Miliz. Und damit weckt die türkische Regierung natürlich den Zorn der IS-Extremisten. Aber wir haben heute gesehen, dass es einen Anschlag auf das US-Konsulat gegeben hat. Das heißt, es geht hier auch um die amerikanische Politik. Und die amerikanische Regierung hat auch die PKK und die IS-Miliz zu ihren Feinden. Denn Obama hat nun den Krieg gegen den IS von der türkischen Basis aus gestartet, einen entschlossenen Krieg. Er toleriert aber gleichzeitig die Angriffe der Türkei auf die PKK. Und das macht die Kurden zornig.
Nun gingen ja die liberalen Gegner von Präsident Erdogan gestern in Istanbul auf die Straße, um zu zeigen, wir wollen Frieden mit den Kurden. Mit dabei auch Selahattin Demirtas von der pro-kurdischen HDP, ist da das Aushängeschild dieser Partei. Kann eine solche Aktion, ein Appell letztlich überhaupt etwas bewirken in dieser aufgeheizten Stimmung?
Wir müssen sehen, diese Kundgebung von gestern ist ja kein singuläres Ereignis. Selahattin Demirtas versucht seit Wochen, die Lage zu beruhigen. Er ruft die Regierung und die PKK auf, die Waffen niederzulegen. Er fordert sie auf, den Friedensprozess wieder aufzunehmen. Er distanziert sich, soweit es für ihn als Kurde geht, von der PKK. Er besucht zum Beispiel demonstrativ auch Angehörige von Opfern der anderen Seite, der türkischen Seite. Man muss sehen, sein Spielraum ist sehr eng. Präsident Erdogan schnürt ihm die Luft ab. Er will Demirtas und die HDP schwächen. Er will sie aus dem Parlament werfen. Und die PKK auf der anderen Seite fällt Demirtas mit ihren Anschlägen in den Rücken. Demirtas macht das sein Möglichstes und er versucht nun, die Massen zu mobilisieren für eine Friedensfront gegen den Krieg. Es stimmt, es sprechen viele Faktoren gegen ihn, aber ein Faktor spricht für Demirtas, nämlich die Tatsache, dass der letzte kurdisch-türkische Krieg 3 Jahrzehnte gedauert hat und über 40.000 Tote gefordert hat.
Heißt das auch, Demirtas wird immer mehr zum einzigen auch ernstzunehmenden Gegenspieler von Erdogan?
Er ist das schon seit den Parlamentswahlen vom 7. Juni. Er hat ja die HDP mit großem Erfolg ins Parlament geführt, während die AKP von Erdogan eine ziemliche Niederlage erlitt. Demirtas steht Erdogan im Weg, auf seinem Weg zur absoluten Macht.
Seit den Wahlen vom Juni sprechen ja die türkischen Parteien über eine neue Zusammensetzung der Regierung. Diese Verhandlungen sollten in den nächsten 2 Wochen dann auch abgeschlossen werden. Was bedeuten diese jüngsten Anschläge denn für diese Koalitionsverhandlungen?
Die Chancen für eine Koalitionsregierung werden immer kleiner, obwohl das Wählervotum vom 7. Juni genau das wollte. Die Wähler wollten eine große Koalition zwischen der AKP, der Regierungspartei, und der größten Oppositionspartei, der Republikanischen Volkspartei. Diese beiden Parteien treffen sich heute nochmals, aber sie sind keine vielversprechenden Treffen. Und zwar aus dem einzigen Grund, weil Präsident Erdogan keine Koalitionsregierung will. Er will Neuwahlen, er will wieder die absolute Mehrheit für die AKP und die HDP soll aus dem Parlament.
Komplexe Situation in der Türkei, das waren Einschätzungen von Auslandredaktorin Irene Meyer. So geht's weiter bei uns. Wir haben ein Problem in unseren Untersuchungsgefängnissen, sagen Fachleute, und nehmen auch die Aufseher in die Pflicht. Unser Hintergrund zu Suiziden in U-Haft. Dann, Bodenseeufer ist nicht gleich Bodenseeufer. Auf der deutschen Seite macht Touristsein nämlich viel mehr Spaß. Schließlich ein Horrorfilm über die Schweiz.
Es geht uns gut! Ja! Uns geht's gut!
Ja! Durchhalteparolen während der Apokalypse. Heute Nachmittag am Filmfestival in Locarno und vor 1 bei uns. Die mutmaßliche Mörderin ihrer eigenen Kinder, die Mutter aus Flach, hat sich offenbar in Untersuchungshaft das Leben genommen. Wie ist so etwas möglich und warum kommt es in U-Haft häufiger zu Suiziden als später im normalen Strafvollzug? Fachleute haben eine Antwort und verlangen Maßnahmen. Dominik Meyer.
Wir haben ein Problem in unseren Untersuchungsgefängnissen. Das sagt Thomas Meyer. Er ist Chefarzt der kantonalen psychiatrischen Dienste St. Gallen.
Die Haftbedingungen in Untersuchungshaft sind in der Schweiz außerordentlich streng. Die Insassen sind in den meisten Untersuchungsgefängnissen während 23 Stunden allein in der Zelle eingeschlossen, haben keine Beschäftigungsmöglichkeiten und praktisch keine Kontaktmöglichkeiten auch nach außen.
Meyer weiß, wovon er spricht. Als Mitglied der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter besucht er regelmäßig Untersuchungsgefängnisse. In Untersuchungshaft gilt ein hartes Regime, meistens einzelhaft, meist sind Besuche streng limitiert, damit sich die Insassen nicht mit der Außenwelt absprechen und damit sie keine Beweise vernichten. Beschäftigungsprogramme fehlen meistens ganz in Untersuchungshaft, obwohl viele Insassen monatelang und in krassen Fällen gar jahrelang in Untersuchungshaft bleiben.
Diese Art von Haftregime ist sehr belastend. Auch ist der deliktische Hintergrund oft ein Faktor, der auch die Menschen natürlich destabilisiert. Und wenn man dann noch nicht weiß, wie lange die Untersuchungshaft noch dauern wird, dann kann das schon zu Suizidalität und Suizidversuchen gehen.
Sagt Psychiater Thomas Meyer. Die Zahl der Suizide in Untersuchungshaft schwankt stark. Im Schnitt nehmen sich 5 Untersuchungshäftlinge pro Jahr das Leben. Diese Suizidrate ist höher als in den Vollzugsanstalten, wo verurteilte Straftäter später ihre Strafe verbüßen, wo sie aber arbeiten können und häufig die Zellen verlassen dürfen. Die Kantone könnten mehr tun, um in Untersuchungshaft Suizide zu verhindern. Das findet Thomas Noll. Er ist Direktor des Schweizerischen Ausbildungszentrums für das Strafvollzugspersonal. Er sagt, es fehle an Fachwissen. Das Gefängnispersonal vermeide es zum Beispiel häufig, Häftlinge auf Selbstmordgedanken anzusprechen.
Das ist aber eben nicht richtig. Man sollte diese Leute ansprechen. Das wird häufig als Erleichterung empfunden von den Betreffenden, wenn sie über diese suizidalen Gedanken sprechen können.
Es gäbe Nachholbedarf bei der Schulung des Personals. Nur leider seien die entsprechenden Fortbildungskurse eher schlecht belegt. Psychiater Thomas Meyer von der Nationalen Anti-Folter-Kommission verlangt weitere Massnahmen. Suizidgefährdete Insassen sollten rascher als heute in psychiatrische Kliniken verlegt werden. Und Einzelhaft, wie jetzt bei der Frau im Fall Flach, dürfe bei Verdachtsfällen niemals in Frage kommen.
Das Alleinsein ist ein sehr großes Risiko. Das geht eigentlich nicht, dass jemand, der als suizidal eingestuft wird, in Einzelhaft 23 Stunden bleiben muss.
Bleibt noch die Frage, was Gefängnisse technisch vorkehren können, um Suizide zu verhindern. In den meisten Fällen erdrosseln sich die Häftlinge. Das könne man kaum absolut verhindern, sagen Fachleute. Häufig reiche ein kleinstes Kleidungsstück für den Suizid. Ein besser ausgebildetes Personal, keine Einzelhaft in Risikofällen sowie mehr soziale Kontakte und soziale Kontrollen, das raten Experten, damit sich weniger Insassen das Leben nehmen in Untersuchungshaft.
Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF in 13 Minuten, 13 Uhr. Im Frühling kam die Absage. Der Nationalrat wollte nichts wissen von Zivildienstleistenden im Schulzimmer. Nicht nur die SVP war dagegen, auch die Mehrheit von FDP und CVP. Der Tessiner CVP-Mann Marco Romano etwa fand, Zivis hätten nichts verloren im Schulzimmer.
Diese Aktivitäten müssen von der Schule selbst erledigt werden und können eventuell an Pensionierten oder Arbeitslosen delegiert werden.
Winterthur aber lässt sich vom Nationalratsentscheid nicht beeindrucken. Dort waren im letzten Schuljahr versuchsweise 11 Zivis im Klassenzimmer aktiv. Und statt nun einfach abzuwarten, verdoppelt die Stadt diese Anzahl im neuen Schuljahr auf 22. In der Hoffnung, der Ständerat entscheide im Herbst anders als der Nationalrat. Aus Winterthur, Cordin Vinzenz.
Nach Kinderstimmen lauscht man heute vergeblich im Schulhaus Hegifeld in Winterthur. Noch eine Woche Ferien haben die Schülerinnen und Schüler hier. Bauarbeiter geben einem neuen Schulpavillon hier den letzten Schliff, denn eine Rekordzahl von Kindern beginnt in der wachsenden Stadt ihre Schulkarriere. Und da ist die Stadt auch froh, dass sie dann auf Zivildienstleistende zählen kann, mit deren Hilfe sie im letzten Schuljahr so gute Erfahrungen gemacht hat.
Man ist über den Pausenplatz gelaufen und alle haben mir zugerufen. Es war nie, dass jemand kommt, oh nein, er kommt wieder zu uns, sondern sie sind wirklich... Alle haben sich gefreut, wenn ich zu Ihnen in die Stunde gekommen bin.
Erzählt Dimitri Bölsterli. Der angehende Student war 8 Monate in einem Winterthurer Schulhaus, helfende Hand der Lehrerinnen, Begleitperson auf Ausflügen und Schulreisen, aber auch Ansprechpartner für die Schüler, gerade weil er angesichts der großen Mehrheit von Lehrerinnen einer der wenigen Männer auf dem Schulareal war. Das spreche für Zivis im Schulzimmer, findet Bölsterlis ehemaliger Chef, Schulleiter Thomas Peter. In seiner Schule ist das Verhältnis Frauen-Männer 45:3. Er sagt,
wenn junge Männer in die Schule kommen und ja, man sieht es den Kindern an, also die himmeln den Zivildienstleistenden richtig an, also das ist wirklich eine sehr willkommene zusätzliche Eigenschaft, dass der Zivildienstleistende männlich ist.
Umso enttäuschter waren die politischen Verantwortlichen in Winterthur im Mai, als der Nationalrat die Idee des Bundesrats, Zivis auf Dauer in Schulen zuzulassen, aus dem Gesetz strich. Stefan Fritschi, in der Stadtregierung für die Schulen zuständig, fiel aus allen Wolken.
Ich hätte nie geglaubt oder gedacht, dass der Nationalrat gegen den Einsatz von Zivildienstleistenden an den Schulen sein könnte. Und ich glaube auch viele meiner Kollegen in anderen Städten. Und ich könnte mir auch vorstellen, Bundesrat Schneider-Ammann war ziemlich überrascht, dass man da überhaupt dagegen sein kann.
Fritschi ist FDP-Mitglied, gehört also zu einer Partei, deren Mehrheit auch gegen den Einsatz der Zivis stimmte. Statt jetzt zu warten, will er in die Offensive gehen. Der flächendeckende Ausbau des Zivi-Einsatzes ist das eine. Das andere ist, dass man zusammen mit anderen Städten in Bern lobbyiert. Es reist auch ein Präsident einer Winterthurer Schulbehörde nach Bern, um die Ständeräte von den Zivis im Schulbetrieb zu überzeugen. Denn die Ständeräte müssen in der Herbstsession entscheiden. Vor allem ein Gegenargument ärgert den FDP-Mann, dass der Einsatz in der Schule ein Schockijob sein soll.
Es ist ein anstrengender, anspruchsvoller Zivildienst. Es ist auch so, dass es sehr anspruchsvoll ist, den ganzen Tag mit Kindern und Jugendlichen zu sein.
Entscheidend aber auch der Ständerat im September gegen Zivildienstleistende in den Klassenzimmern, sind solche höchstens noch für die Betreuung von behinderten Schülerinnen oder Schülern zugelassen. Dass sich Winterthur und andere Gemeinden stark machen für die Zivi-Helfer in allen Klassen, hat auch finanzielle Gründe. Zivis sind viel billiger als etwa zusätzliche Betreuer wie Klassenassistenten, die die Lehrerin unterstützen können. Statt 6'000 Franken und mehr pro Monat muss die Stadt Winterthur, die sehr knapp bei Kasse ist, für einen Zivildienstleistenden nur etwa 2'000 Franken pro Monat zahlen.
Kurdin Vinzenz war das aus Winterthur. Sommer, Sonne, Bodensee. Gerade jetzt ist er ein Anziehungspunkt für viele Touristen, besonders für Velofahrer. Doch die meisten von ihnen bevorzugen das deutsche Ufer. Dort reiht sich Strandhotel an Strandhotel, Eiscafés und Biergärten locken zur gemütlichen Einkehr. Anders am Schweizer Ufer des Bodensees. Hier darbt der Tourismus. Das soll sich aber ändern, sagt man sich im thurgauischen Romanshorn und will den Deutschen nun Paroli bieten, etwa mit einem neuen großen Hafenrestaurant. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Eine großzügige Plattform aus hellem Holz mit einer Reling, die an ein Schiffsdeck erinnert, dient den Kursschiffen am Hafen Romanshorn seit diesem Sommer als zentrale Anlegestelle. Der größte Schweizer Bodenseehafen erhielt ein Facelifting. Hier befindet sich das neue Hafenrestaurant mit insgesamt 180 Sitzplätzen. Auf der Terrasse steht Hermann Hess. Er ist Verwaltungsratspräsident der Schweizerischen Bodenseeschifffahrt. 4 Millionen Franken investierte man in die neue Anlegestelle samt Restaurant. Hermann Hess glaubt an das touristische Potenzial.
Es gibt ja Leute, die sagen, es gibt halt hier zu wenig Attraktionen. Wenn man das alles zusammenpackt, was es auf der Schweizer Seite an Sehenswürdigkeiten gibt, dann steht das der deutschen Seite in keiner Art und Weise nach.
Und trotzdem hat die Schweizer Seite das Nachsehen. Die Statistik zeigt es schonungslos auf. Laut einer neuen Studie der Universität München gab es am Bodensee 2013, also noch vor dem Frankenschock, 18 Millionen Übernachtungen. 12 Millionen Touristen nächtigten am deutschen Ufer, nur gerade 2 Millionen auf der Schweizer Seite. Für Christian Lesser, Professor für Tourismus an der Universität St. Gallen, liegen die Gründe dafür auf der Hand.
Das deutsche Bodenseeufer ist für Deutsche eine Hauptdestination eigentlich, wo sie Urlaub machen können. Wogegen in der Schweiz das Schweizer Bodenseeufer natürlich eine ungleich stärkere Konkurrenz im Alpenraum hat.
Das zeigt sich auch im Angebot der Gastronomie und Hotellerie. Restaurants, Bars und Hotels sind am deutschen Ufer bedeutend zahlreicher. Außerdem gibt es mehr Flaniermeilen direkt am See. Und so ist das Ufer auf der anderen Seite bei den meisten Velotouristen auch begehrter.
Die Schweizer machen ein bisschen zu wenig. Hinten ist ein bisschen mehr los, läuft mehr. Die Leute sind viel netter als bei uns, oder? Viel freundlicher.
Uns hat der Vermieter empfohlen, in Deutschland zu radeln, weil er sagt, das ist attraktiver und schöner. Aber wir haben gesagt, wir überzeugen uns mal selbst davon.
Es ist zugänglicher irgendwie, habe ich das Gefühl. Die Sonne scheint auch mehr, es ist ein anderes Klima. Vielleicht läuft es wegen dem ein bisschen mehr.
Das Bodenseeufer in Deutschland ist für viele Deutsche, was für uns das Tessin ist. Und das hat gewisse Vorzüge, sagt der St. Galler Uni-Professor Lesser.
Die deutsche Bodenseeseite ist natürlich insofern bevorzugt, als der Blick nach Süden in die Voralpen ein anderer ist, als wenn wir auf der Schweizer Seite sitzen und ins deutsche Flachland schauen.
Solche Argumente lässt Hermann Hess nicht gelten. Der Chef und Mehrheitsaktionär der Schweizerischen Bodenseeschifffahrt kontert.
Für mich ist das die Kunst der faulen Ausrede. Man kann auch mit einem Südufer und einem Blick gegen Norden viel anfangen, wenn man es richtig macht.
Richtig machen heißt im Sinn von Hermann Hess, der im Hauptberuf Immobilieninvestor ist, dass man auf Schweizer Seite touristisch endlich am selben Strick ziehen müsse. Die Vermarktung des Schweizer Bodenseeraums sei schlicht katastrophal.
Kloster St. Gallen, Thurgau, Appenzell. Jeder marschiert allein mit seinem Angebötchen.
Der Tourismus werde in der Ostschweiz häufig nicht als nachhaltiger Wirtschaftszweig betrachtet, der Arbeitsplätze generiere und Standortvorteile bringe. So würden auch Pläne für Hotelbauten immer erst kritisch beäugt und nicht positiv aufgenommen. Hermann Hess und sein Investmentunternehmen wollen in Romanshorn am Hafen für 25 Millionen Franken ein 3-Sterne-Haus mit 120 Zimmern bauen. Seine Devise: Klotzen, nicht kleckern. Er ist sich aber bewusst, dass er damit aneckt.
Hier haben die Leute die Tendenz zu sagen, fangen wir doch mal an mit einer Würstchenbude und dann wird schon was draus. Und das ist ein kompletter Irrtum.
Dabei habe Romanshorn mit dem größten Schweizer Hafen durchaus Potenzial für größere touristische Würfe, sagt Christian Lesser, Professor für Tourismus an der Universität St. Gallen.
Der Hafen von Romanshorn ist sicher ein geeignetes Areal, das zu entwickeln sich lohnt. Und aus diesem Gesichtspunkt heraus kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man versucht, jetzt hier etwas zu machen.
Den Tourismus am Schweizer Bodenseeufer anzukurbeln, damit dürfte man nicht nur in Romanshorn in nächster Zeit alle Hände voll zu tun haben.
Ja, und voreins noch zu einer Weltpremiere am Filmfestival in Locarno. 10 Schweizer Nachwuchsregisseure kämpfen mit ihrem Film «Heimatland» um den goldenen Leoparden. Der Film präsentiert sich als Katastrophenfilm, will aber als politischer Weckruf verstanden werden. Die Chancen auf einen Sieg am Festival sind offenbar gut. David Vogel von SRF2 Kultur verrät, was die Zuschauer in Locarno am Nachmittag bei der Vorpremiere erwartet.
Irgendwo im Herzen der Schweiz, auf einer Passhöhe, braut sich Unheimliches zusammen. Eine furchteinflößende Wolke bildet sich und zieht über das Land. Die mysteriöse Wolke löst einen gewaltigen Sturm aus, und zwar nur in der Schweiz. Das umliegende Ausland ist von diesem Naturphänomen nicht betroffen und schließt die Grenzen. Damit sind die Menschen in der Schweiz im eigenen Land eingeschlossen und sie reagieren panisch. Sie verbarrikadieren sich, prügeln sich um Essen, werden unsolidarisch und wenden sich nationalistischem Gedankengut zu.
Es geht uns gut! Ja! Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen getroffen. Ja! Wir haben Nein gesagt, wo sie sein Wellen unterfuckten. Ja! Und wir haben Ja gesagt, wo es darum gegangen ist, unser Land zu bewahren, wie es ist. Und das ist passiert. Uns geht's gut.
Heimatland ist ein düsterer Katastrophenfilm über die Schweiz vor dem Kollaps. Geschrieben haben ihn 10 junge Schweizer Nachwuchsautoren aus der West- und der Deutschschweiz. Der Produktionsprozess dauerte insgesamt 4 Jahre. Mitgemacht hat auch Lionel Rupp, ein junger Regisseur aus Lausanne. Ziel des Episodenfilms sei gewesen, das Postkartenidyll der Schweiz zu hinterfragen.
On parle toujours de carte postale d'un pays en dehors de tous les problèmes du monde.
Die Schweizer idealisieren so oft ihr Land und glauben, dass ihnen nie etwas geschehen kann, dass die globalen Probleme sie nichts angehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir stecken mittendrin und dürfen uns dem nicht verschließen. Heimatland ist zwar pure Fiktion, aber der Film sei durchaus als Kommentar zum politischen Zustand der heutigen Schweiz zu verstehen, sagt der Berner Filmemacher Gregor Frey, der ebenfalls mit einer Episode beteiligt ist. Der Film würde ganz bewusst eine andere Schweiz aufzeigen, mit Schattenseiten, mit harten und einsamen Menschen, mit wenig Liebe.
Es ist eine Schweiz, die sehr selbstzufrieden ist, eine Schweiz, die mit dem Finger auf andere zeigt, eine Schweiz, die nach unten tritt, eine Schweiz, die nicht die eigentlichen ungerechten Mechanismen behandelt, sondern sich einfach in einer Illusion befindet.
Diese kritischen Worte machen deutlich, Heimatland ist kein kuscheliger Heimatfilm, sondern er wirft einen unbequemen Blick auf unser Land. Diese Vision geschehe aus Sorge und in der Hoffnung, die Menschen zu bewegen, sagt Lionel Rupp, der Filmemacher aus Lausanne.
Pour moi, c'est pas parce qu'un film est noir et sans espoir que en sortant de la salle, on est absolument noir et sans espoir.
Der düstere Blick bedeutet nicht, dass ich keine Hoffnung habe. Im Gegenteil. Der Film ist wie eine Horrorvision der Schweiz und könnte eine reinigende Wirkung haben. Eine Art Therapie, in dem die Ängste verarbeitet werden. Damit am Ende die Schweiz nicht isoliert vor der Welt dasteht.
Kontakt vers l'extérieur, d'être dans une sorte de paradis, de pays idyllique, mais qui en fait est coupé du monde.
Schweizer Kulturschaffenden wurde in den vergangenen Jahren regelmäßig vorgeworfen, sich vor schwierigen, heiklen Themen zu drücken, eine klare Meinung zu vermeiden. Diesen Vorwurf müssen sich die Heimatlandmacher definitiv nicht gefallen lassen. Wenn in wenigen Stunden der Film in Locarno Premiere feiert, können sie sich eines sicher sein: Heimatland lässt niemanden kalt.
13 Uhr. Lehrer, Maler, Musiker und Miterbauer eines ganzen Ökodorfs. Besuch bei Ulrico Stamani am Hang über dem Matschertal in der Rendezvous-Sommerserie «Selbstgemacht». Gleich im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Christoph Studer.
Tote und Dutzende Verletzte in der Türkei haben Unbekannte gleich mehrere Anschläge durchgeführt. Betroffen sind das US-Konsulat und ein Polizeiposten in Istanbul sowie Polizisten in den Kurdengebieten im Osten der Türkei. Doch kein Landesverrat. Die deutsche Generalbundesanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen mehrere bloggende Journalisten eingestellt. Die von ihnen veröffentlichten Dokumente über den Inlandgeheimdienst hätten keine Staatsgeheimnisse enthalten, sagen die Ermittler. Tiefe Pegel in den Gewässern. Wegen der langanhaltenden Trockenheit führen Flüsse und Seen im Schweizer Mittelland ungewöhnlich wenig Wasser. Zwischen Stein am Rhein und Diessenhofen bleibt die Kursschifffahrt bis auf Weiteres eingestellt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.